Die Christian Fellowship Church präsentiert Alles, was Jesus gelehrt hat, Teil 10. Predigt von Zack Poonen. Wir wollen uns wieder dem Thema zuwenden, über alles, was Jesus gelehrt hat, zu studieren. Wir haben das gegründet auf Matthäus 28, Vers 20. Wo Jesus uns geboten hat, in alle Welt zu gehen, Jünger zu machen und sie alles zu lehren, zu tun, was er uns gelehrt oder geboten hat, bis er wiederkehrt, bis zum Ende der Welt, heißt es in Vers 20. Und damit haben wir uns in allen bisherigen Studien beschäftigt, haben uns die Worte Jesu angeschaut, was er uns gelehrt und geboten hat. Wir haben uns Matthäus 4 bis jetzt angeschaut. Beim letzten Mal haben wir uns Matthäus 4, 19 angeschaut. Folgt mir und ich will euch zu Menschenfischern machen. Wir haben uns damit beschäftigt, was das bedeutet. Weiter unten lesen wir, dass Jesus in Vers 23, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, und verkündigte das Evangelium von dem Reich. Das ist das Evangelium des Reiches, des Himmels. Und er verkündete, dass wir es verkünden sollen. Und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Es war egal, was die Krankheit war. Es gab keine Krankheit, die er nicht heilen konnte. Es gab kein Gebrechen, das er nicht heilen konnte. Und die Nachricht verbreitete sich in ganz Syrien, außerhalb von Israel, und sie brachten alle Kranken zu ihm. Das waren sogar Menschen, die keine Juden waren. Sie brachten sie aus Syrien, von außerhalb Israels, die mit mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Es gab niemanden, der nicht geheilt wurde. Wir haben niemals einen solchen Heilungsdienst zu irgendeinem Zeitpunkt gesehen, seit damals. Jesus war der Einzige, der auf eine solch wundersame Weise jede Krankheit und jedes Gebrechen heilte, jeden Gelähmten. Heutzutage in sogenannten Heilungsveranstaltungen sind Menschen begeistert, wenn einer von 1000 Menschen von einem Rollstuhl aufsteht und läuft. Aber so viele Menschen gehen aus diesen Heilungsveranstaltungen enttäuscht weg und sind immer noch krank, leiden immer noch. Viele werden als geheilt erklärt, sterben ein paar Tage später. Das ist keine Wiederholung des Heilungsdienstes Jesu. Ganz oft, das ist eine riesige Täuschung und Menschen werden einfach getäuscht, um ihr Geld einzusammeln. Wir sollten uns davon nicht eine Nase herumführen lassen und niemals denken, dass das eine Wiederholung des Heilungsdienstes Jesu ist. Wenn du den Heilungsdienst Jesu sehen möchtest, dann lies darüber hier in Matthäus 4, Vers 22 und 23 und schau einmal, ob du irgendetwas in diese Richtung gesehen hast, was damit vergleichbar wäre. Selbst nur 0,001% irgendwo. Nein, das haben wir nicht gesehen, das geschieht nirgendwo. Warum hat Jesus auf diese Weise geheilt? Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2, dass der Apostel Paulus sagte, der Apostel Petrus der Menge sagte, in Kapitel 2, 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte. Die Wunder und die Heilungen, die Jesus wirkte, waren eine Beglaubigung des Vaters, dass das mein Sohn ist. Das war nötig, bevor er ans Kreuz ging, damit Menschen wüssten, dass es wirklich der Sohn Gottes gewesen ist, der für die Sünden der Welt am Kreuz starb. Das war eine Beglaubigung von Gott. Es war nicht etwas, das jeder seiner Jünger tun sollte, weil es keinen einzigen Jünger gibt, der tun konnte, was Jesus getan hat im Bereich der Heilung. Selbst der mächtige große Apostel Paulus, ja, er hat einmal einen Toten auferweckt, das lesen wir in Apostelgeschichte 20, aber wir lesen auch, dass er so etwas Simples wie Timotheus' Magenprobleme nicht heilen konnte. Wo ist der Vergleich? zwischen einem Toten und einer Magenkrankheit. Paulus konnte einen Toten auferwecken in Apostelgeschichte 20, aber in 1. Timotheus Kapitel 5 und Vers 23 heißt es, aufgrund deiner häufigen Magenschmerzen oder Magenprobleme, nimm ein bisschen Medizin, trink ein bisschen Wein als Medizin. Der nicht, dass Paulus Timotheus die Hände aufgelegt und für ihn gebetet hat. Ich bin sicher, dass er das oft getan hat, aber Timotheus wurde nicht geheilt. Ich bin sicher, dass Timotheus zu Paulus gegangen ist und gesagt hat, Paulus, ich habe oft Magenschmerzen, kannst du für mich beten? Und Paulus betete für ihn, nichts passierte. Und Paulus sagte, okay, nimm ein bisschen Medizin. Denke ich, dass Paulus für Trophimus gebetet hat? Wir lesen das in 2. Timotheus, Kapitel 4, und Vers 20. Mein Mitarbeiter Trophimus, für ihn habe ich gebetet, aber er ist immer noch krank. Ich habe ihn krank in Milet zurückgelassen. Sonst hätte er mit Paulus reisen können. Er war krank. Wir müssen also realistisch sein, wenn es um dieses Thema geht. Die Wunder und die Heilung und Jesu waren komplett und vollkommen, aber sie waren eine Beglaubigung von Gott, um zu bestätigen, wer er war, der Sohn Gottes, der für die Sünden der Welt sterben würde. Wir müssen das im Hinterkopf behalten, dass wir nicht unrealistisch sind, eine unrealistische Vorstellung davon haben, was Jesus uns geboten hat zu tun. Jesus hat uns nicht geboten, in alle Welt zu gehen und alle Kranken zu heilen in der Welt. Nein, das müssen wir verstehen. Es wird Heilungen geben, es wird Bestätigungen geben durch Heilung, wie wir das lesen in Markus 16, wo es heißt, geht und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Diese Zeichen, Markus 16, 17, werden denen folgen, die glauben. Wir müssen die Schrift langsam und sorgfältig und genau lesen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In meinem Namen werden sie in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben und sie werden Tödliches trinken, das wird ihnen nicht schaden. Und sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden genesen. Wer wird das tun? Nicht jeder Gläubige, wie das oft gelehrt wird. Nein, es heißt, die Menschen, die an mich glauben, Vers 17, diese Menschen, die an mich glauben, in deren Mitte wird es diese Zeichen geben. Einer unter tausend wird das tun. Aber was werden sie tun? Dämonen austreiben? Sie werden in anderen unbekannten Sprachen sprechen. Das alles geschieht selbst heute noch. Und wenn sie verletzt werden durch Schlangen oder vergiftet werden, werden sie übernatürlich beschützt. Das geschieht auch. Wenn sie irgendwo reisen, um in unbekannten Gebieten zu predigen, gibt es so viele Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Gott schützt sie und in ihrer Mitte wird es manche geben, die auch von Krankheiten genesen. Diese Zeichen werden diese Menschen begleiten, die glauben, diese Menschen, die glauben. Das ist nicht etwas, das jeder Gläubige tut und das geschieht selbst heute noch, aber es ist nicht wie der Dienst Jesu, wo jeder Einzelne geheilt wird. Wir lesen das mehrmals im Evangelium, erhalte sie alle. Also wir müssen eine realistische Erwartung, einen realistischen Ansatz haben, was das Thema Heilung angeht. Jesus sagt uns nicht, in alle Welt zu gehen und jeden zu heilen. Er sagt uns, in alle Welt zu gehen und Jünger zu machen in Matthäus 28 und sie zu taufen und sie zu lehren, alles zu tun, was ich euch geboten habe, sagte er. Nicht jeden zu heilen, der krank ist, nicht mal jeden Gläubigen zu heilen, der krank ist. So, wenn du versuchst, etwas der Schrift hinzuzufügen, dann kriegst du Schwierigkeiten. Das ist anders als das Gebot, das Jesus in Matthäus 10 gegeben hat. Und dieses Gebot wurde ausgesprochen, bevor der neue Bund in Kraft getreten ist. Da sehen wir, dass er seinen Jüngern sagt, Matthäus 10, als er sie rief, er sagte ihnen zunächst einmal, als erstes sagte er ihnen Folgendes, geht nicht zu den Heidenvölkern. Matthäus Kapitel 10, Vers 5. Wenn du die Gebote in Matthäus 10 für dich selbst persönlich anwendest, musst du mit dem ersten Gebot anfangen, geht nicht zu den Heidenvölkern. Geht nicht zu den Samaritern. Geht nur zu den Israeliten. Ist es nicht sehr eindeutig, könnte nicht klarer sein. Aber es gibt Menschen, die das ignorieren, was als erstes hier steht und die den Rest nehmen und sagen, das gilt uns nun und das scheint nicht so zu funktionieren. In so vielen Fällen, das sind betrogene Gläubige, die die Schrift nicht sorgfältig lesen. Lest sie langsam und sorgfältig. Geht nicht zu den Heidenvölkern, zu den Menschen anderer Nationalitäten. Geht nicht einmal zu den Samaritern, die halb Juden und halb Syrer sind oder Assyrer, sondern geht nur zu dem wahren Volk Israel, den Nachfahren Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wenn ihr zu ihnen geht, was sollt ihr predigen? Das ist heute nicht unsere Botschaft. Wir predigen heute nicht, das Reich der Himmel ist nahe beigekommen. Wir sagen, das Reich Gottes ist da. Lasst euch eure Sünden vergeben, wendet euch zu Christus. Aber ihre Botschaft war, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Alles, was wir hier lesen, ist eine Vorbereitung für das, was in der Zukunft kommen würde. Und dann sagte er ihnen, heilt Kranke, wo in Israel? Reinigt Aussätzige, wo in Israel? Weckt Tote auf, in Israel. Treibt Dämonen aus in Israel. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Und hört Folgendes, nehmt niemals Gold und Silber an sich. Wer viele Prediger habt ihr gesehen, die diesem Gebot Folge leisten? Nehmt weder Gold noch Silber, tragt kein Geld mit euch. Wo habt ihr Prediger gesehen, die das befolgt haben? Menschen sind selektiv, sie wählen sich verschiedene Dinge aus verschiedenen Versen aus und sagen, das gilt uns und das nicht. Das bedeutet, Gott zum Narren zu halten. Das bedeutet, die Schrift zum Narren zu halten. Entweder wir nehmen alles oder wir lassen es bleiben. Das ist nicht für uns. Das war das, was Jesus ihnen sagte, als sie nach Israel gingen. Und dann sagte er, nehmt nicht mal eine Tasche für euch mit, für euren Weg. Nehmt nicht zwei Hemden mit. Wie viele Prediger habt ihr gesehen, die das tun? Nehmt keine weiteren Sandalen mit oder einen Stab, denn wo immer ihr hingeht, wird der Herr euch versorgen. Und dann gibt er ihnen weitere Anweisungen darüber, was sie tun sollen. Und als er sie schließlich aussandte am Ende seines Lebens, sagte er ihnen in Lukas 22, das ist sehr interessant, das zu sehen, weil er bestimmte Dinge weggelassen hat, die er vorher als Anweisungen gegeben hat in Matthäus 10. Das haben viele Menschen nicht gesehen. Lukas 22, da sagte er ihnen in Vers 35, Lukas 22, 35, als ich euch aussandte, erinnert ihr euch damals, vor 2 Jahren, als ich euch aussandte, ohne Beutel, ohne Tasche, ohne extra Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Habt ihr nicht gesehen, dass eure Sandalen vielleicht niemals abgetragen wurden, eure Schuhe? Und ihr wurdet immer übernatürlich versorgt, ohne Tasche, ohne Beutel, ohne Sandalen. Euch hat nichts gefehlt, aber jetzt gehen wir in eine neue Phase des Dienstes. Und diese Regeln, die ich euch damals gab, in Matthäus Kapitel 10, halt die Kranken, reinigt Dämonen aus, weckt Tote auf, gelten nicht mehr, nehmt keinen Beutel, nehmt keine Sandalen, das gilt nicht mehr. Aber jetzt, was sollt ihr jetzt tun? Nehmt einen Beutel mit. Das ist Dienst unter dem neuen Bund. Nehmt einen Beutel mit. Wenn ihr keine Tasche habt, nehmt eine Tasche mit. Kauft euch eine. Wenn ihr kein Schwert habt, hört mal das. Er sagt ihnen niemals, dass sie ein Schwert brauchen würden. In Matthäus 10, wenn ihr kein Schwert habt, ist es besser, euer Gewand zu verkaufen und eins zu kaufen. Weil ihr allen möglichen Gefahren ausgesetzt sein werdet, ihr müsst euch verteidigen. Ihr braucht das Schwert nicht zum Angriff, sondern ihr braucht ein Schwert zur Verteidigung. Denn ich sage euch, es wird erfüllt werden. Er wird unter die Gesetzlosen gerechnet werden. Sie sagten, Herr, hier sind 2 Schwerter. Sie hatten 2 Schwerter dabei. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Was sagt er ihnen? Warum sollen sie Schwerter mitnehmen auf dem Weg nach Gethsemane? Petrus nahm eins der Schwerter und hieb einem Soldaten das Ohr ab. Und Jesus heilte dieses Ohr und sagte, Petrus, nimm dein Schwert weg, denn wer das Schwert zückt, wird durch das Schwert sterben. Sie hätten sagen können, aber Herr, du hast uns doch gesagt, dass wir die Schwerter mitnehmen sollen. Er hätte ihnen gesagt, ich habe euch niemals gesagt, dass ihr Schwerter mitnehmen solltet, um Menschen anzugreifen. Nein. Was ich meinte war, wenn römische Soldaten mit einem Schwert kommen und euch angreifen, müsst ihr euch nicht mit eurem Arm verteidigen, damit der Arm dann verletzt wird, sondern ihr könnt ein Schwert heben und euch mit dem Schwert verteidigen. Mit anderen Worten, ihr könnt die Schwerter gebrauchen zur Verteidigung, aber niemals zum Angriff. Wenn wir die Worte Jesu nicht klar verstehen, nehmen wir extreme Positionen ein, wie es manche Menschen getan haben, dass wir niemals ein Schwert gebrauchen sollen, dann versuchen wir geistlicher zu sein, als Jesus es selbst war. Wenn jemand dich angreift, hast du jedes Recht, dich zu verteidigen, aber du sollst niemanden angreifen. Wenn jemand dich zum Gericht nimmt, da hast du ein Recht, dich zu verteidigen. Aber du ziehst keine anderen Leute vor das Gericht. Das ist der Punkt. Du greifst keine Menschen an, aber du kannst dich verteidigen. Wir haben ein Recht, das zu tun. Als Menschen Jesus geschlagen haben, sagte er, wenn ich die Wahrheit gesagt habe, warum schlagt ihr mich? Wir haben ein Recht, uns zu verteidigen, aber niemals anzugreifen. Wenn wir das verstehen, wird uns klar, dass unsere Berufung heute nicht darin besteht, was wir in Matthäus 10 lesen, denn Jesus hat uns nicht gesagt, dass wir gehen sollten und tun sollen, was er getan hat. Was ist das Gebot in Matthäus 28? Geht in alle Welt, macht Jünger aus allen Völkern und lehrt sie alles zu tun, was ich getan habe. Nein, lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Wenn ihr die Schrift ganz sorgfältig lest, dann findet ihr heraus, dass sie buchstäblich erfüllt wird. Wir können alles tun, was Jesus uns geboten hat, aber wir können nicht alles tun, was Jesus getan hat. Und alle Prediger, die vorgeben, dass sie alles tun, was Jesus getan hat, was Wunder und Heilungen angeht, sie täuschen euch. Wir müssen verstehen, was Jesus hier meinte: Geht und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe, und nicht alles, was ich an Dienst vollzogen habe. Als Jesus sagte, folgt mir nach, sagte er nicht, ihm nachzufolgen, was den Dienst angeht, sondern was sein Leben angeht. Der Apostel Paulus sagte in 1. Korinther Kapitel 11, 1. Korinther 11, Vers 1, sagte er, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin, oder folgt mir nach. Es gibt zwei Menschen im Neuen Testament, die sagten, folgt mir nach. Kein Prophet im Alten Testament konnte jemals sagen, folgt mir nach. Ihr Leben war kein gutes Vorbild zum Nachfolgen. Weder Jesaja noch Mose, niemand. Sie konnten nur verkünden, hört einmal, was Gott sagt, durch mich. Das sind Gottes Worte, aber niemand von ihnen konnte sagen, folgt meinem Beispiel. Mose hat sich mit seiner Frau gestritten und war Gott ungehorsam, hat nicht seinen Sohn beschnitten. Sie waren nicht alle gute Vorbilder. Ihr Leben war kein gutes Vorbild, aber sie konnten Gottes Wort akkurat verkündigen, so spricht der Herr. Aber im Neuen Bund sagen wir nicht nur, so spricht der Herr. Wir sagen nicht nur, kommt und hört, was Gott sagt. Wir sagen, kommt und seht, was Gott getan hat. Das unterscheidet sich von den Propheten des Alten Testaments, die sagen, kommt und hört, was Gott sagt. Der neutestamentliche Prophet sagt, kommt und seht, was Gott in meinem Leben getan hat. Kommt und seht, was Gott in meiner Familie getan hat. Kommt und seht, was Gott in mir getan hat, und ich möchte euch lehren, dem zu gehorchen, was Jesus geboten hat, dass er dasselbe in euch tun kann. Folgt mir nach. Jesus war der Erste in der Bibel, der sagte, folgt mir nach. Und dann lesen wir, dass Paulus sagte, folgt mir nach, wie ich Christus nachfolge, 1. Korinther 11, Vers 1. Und dann sagte er weiter in den Philipper 3, Vers 17, Brüder, folgt meinem Beispiel. Und nicht nur meinem Beispiel, beobachtet andere, die so wandeln wie ich. Ihr könnt auch ihrem Beispiel folgen, weil ich Christus nachfolge. Im Bild ist es so, als ob Christus derjenige, der ist hier oben auf den Berg gestiegen ist, einen Berg von, sagen wir, 10.000 Metern Höhe. Er ist oben angekommen und wir folgen nach. Und Paulus ist vielleicht vor uns, er ist vielleicht schon 3.000, 4.000 Meter hochgestiegen. Und er sagt denen, die hinter ihm sind, folgt mir. Vielleicht bin ich nur 500 Meter hochgekommen, ich kann denen sagen, die hinter mir sind, folgt mir nach. Und ich kann dem Beispiel anderer folgen, die vor mir sind, die Christus nachfolgen, zum Gipfel. Der Gipfel ist totale Christusähnlichkeit. Das ist das Ziel. Nicht alle Kranken in der Welt zu heilen, sondern total zu werden wie Jesus Christus in unserem Leben. Und von diesem Leben fließt dann der Dienst als Überfluss heraus. Das müssen wir verstehen. Er hat uns nicht geboten, dass wir dasselbe, was den Dienst angeht, tun sollen. Wir können, als Paulus sagte, folge mir nach, hat er nicht gesagt, wir sollen Apostel werden. Wir können alle Apostel werden. Wir können alle Propheten sein oder Evangelisten. Er sagte, ahmt mich nach, was mein Leben angeht, ahmt mich nach, so wie ich Christus nachahme. Selbst der Apostel Paulus konnte Christus, was den Dienst angeht, nicht nachahmen. Er konnte nicht alle heilen, auf dem Wasser wandeln, 5.000 mit 5 Broten speisen. Es gab Zeiten, wo er im 1. Korinther 11 sagte, er selbst litt Hunger. Und er war bedürftig. Er zitterte in der Kälte und er bat Timotheus, seinen Mantel mitzubringen. Lesen wir im 2. Timotheus 4. Also er hatte zu kämpfen und er hatte zu leiden auf vielen Ebenen. Sie wurden nicht beschützt, als sie den Löwen vorgeworfen wurden, aber sie folgten Jesus nach, der sich weigerte, beschützt zu werden, als er gekreuzigt wurde. Wir sollen seinem Leben folgen. Wir können Jesus in seinem Dienst nicht nachfolgen. Und das klarste Beispiel davon ist, sein Dienst implizierte das Sterben für die Kranken der Welt. Wie um alles in der Welt könnten wir ihm im Dienst folgen in diesem Aspekt? Wir müssen unterscheiden zwischen dem Dienst und dem Leben Jesu. Jesus hat in einem Satz zusammengefasst gesagt, den Willen des Vaters getan in seinem Leben und in seinem Dienst. Wir können den Willen Gottes tun in unserem Leben und in unserem Dienst. In unserem Leben bedeutet es, Jesus genau nachzufolgen, wie Paulus es tat. In unserem Dienst bedeutet es, das Besondere zu tun, was wir als Auftrag bekommen haben im Leib Christi. Wenn wir zu unterscheiden verstehen zwischen dem Leben und dem Dienst Jesu, dann werden wir erleben, dass wir vor Täuschung bewahrt werden und uns viel Unwirklichkeit und Heuchelei ersparen. Es gibt viele Heuchelei unter Christen, die vorspiegeln, dasselbe zu tun, was Jesus getan hat. Dann können Menschen sagen, was bedeutet es, dass Jesus sagte in Johannes 14 beim letzten Abendmahl, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Johannes 14, 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich getan habe, und größere Werke als diese wird er tun, weil ich zum Vater gehe. Und ich werde den Vater bitten, den Heiligen Geist zu senden. Vers 16. Was er sagte war, wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr in der Lage sein, die Werke zu tun, die ich tat, und größere Werke. Wir müssen das verstehen. Wenn du jemanden fragst, was sind die Werke, die Jesus getan hat, dann sprechen sie sofort über Heilungen, Totenauferweckungen, auf dem Wasser wandeln, 5000 Menschen mit 5 Broten speisen. Ja, dann sage ich dir, du sprichst über die letzten 10% des Lebens von Jesus, was er in den letzten 3,5 Jahren tat. Ist das alles? Wie ist es mit 90% seines Lebens? Was hat er in 90% seines Lebens? Waren es nicht auch Werke, die er tat? Was hat er in 90% seines Lebens getan? Was hat er 100% seines Lebens getan? In einem Satz zusammengefasst, er hat den Willen seines Vaters getan. Wie er selbst sagte in Johannes 6, 38, er kam vom Himmel, nicht um Tote aufzuwecken, Kranke zu heilen, auf dem Wasser zu wandeln. Ich kam vom Himmel, um meinen eigenen Willen zu verleugnen, den Willen meines Vaters zu tun. Das sind die Werke Jesu zusammengefasst. Er kam, um Nein zu sagen zu seinem Willen, den Willen des Vaters zu tun, den Willen des Vaters implizierte Predigen, die Bergpredigt zu predigen, alle Kranken zu heilen, manchmal nur einen zu heilen, wie zum Beispiel am Teich Bethesda, und der Wille seines Vaters implizierte, auf dem Wasser zu wandeln und Petrus dazu zu bringen, auf dem Wasser zu wandeln und die 5000 mit 5 Broten zu speisen. Der Wille des Vaters für Paulus beinhaltete nicht wandeln auf dem Wasser oder 5000 mit 5 Broten zu speisen oder jemanden, der 4 Tage tot war, von den Toten aufzuwecken. Aber der Wille des Vaters war für ihn, die Werke zu tun, die Jesus tat. Die Werke Jesu waren zusammengefasst in einem Satz, den Willen Gottes. Und Paulus tat das. Für ihn war der Wille Gottes, umherzureisen, Gemeinden zu gründen, die Bibel zu schreiben. Jesus hat niemals etwas geschrieben im Neuen Testament, aber Paulus tat das. Wir sind nicht berufen, heutzutage die Bibel zu schreiben. Wir sind berufen, den Willen unseres Vaters zu tun. Das sind die Werke Jesu. Wisst ihr, sein Gehorsam Maria und Josef zu Hause gegenüber, als Maria ihn bat, und wenn sie ihn bat, einen Wassereimer zu holen, hat er einen vollen Wassereimer vom Brunnen gebracht. Das waren die Werke Jesu, Gehorsam dem Vater gegenüber in kleinen und großen Dingen. Wir alle können das tun. Das zusammengefasst sind die Werke, die er tat. Und wir können das tun. Das Gegenteil davon ist, in Sünde zu leben, unseren eigenen Willen zu tun. Er sagte hier, du musst nicht deinen eigenen Willen tun, du musst nicht in Sünde leben, du kannst die Werke tun, die ich getan habe, du kannst in Reinheit leben, den Willen des Vaters zu tun. Und größere Werke als diese wirst du tun. Was ist das? Es gibt ein Werk, das Jesus niemals tun konnte, als er auf der Welt war, und das war Menschen eins machen. Er hat seinen 12 Jüngern gepredigt, 3,5 Jahre lang. Beim letzten Abendmahl haben sie sich immer noch gestritten, wer der Größte ist und wer der Nachfolger sein würde von Jesus, was die Leiterschaft angeht. Und er sagte, ihr werdet größere Werke als die tun. Und der Grund, warum Jesus sie nicht eins machen konnte, war nicht, dass er versagt hat, sondern sie hatten den Heiligen Geist nicht in ihnen. Und wenn Menschen nicht den Heiligen Geist haben, kann selbst Jesus sie nicht eins machen. Und er sagte, nachdem ich gehe, werde ich den Vater bitten, den Heiligen Geist zu senden. Johannes 14, 16. Und der Geist Gottes wird auf euch kommen und würde in euch sein, in euren Herzen. Dann werdet ihr eins werden. Dann werdet ihr größere Werke tun, nämlich den Leib Jesu Christi bauen. Nicht eine Gemeinde von Menschen, die unverbunden sind miteinander, keine Beziehungen haben, sondern wiedergeborene Gläubige, die eins sind untereinander, die genau wie die Körperteile zusammenwirken. Die 12 Jünger haben nicht wie Körperteile zusammengewirkt, weil sie den Heiligen Geist nicht in sich hatten. Aber sobald der Heilige Geist kommen würde, sagte Jesus, werden wir in der Lage sein, größere Werke zu tun als er. Deswegen ist das Bauen der Gemeinde, Bauen des Leibes Jesu, das größte Werk, das irgendjemand auf der Erde jemals tun kann. Aber um das zu tun, müssen wir dem Gebot in Matthäus 28 gehorchen, Vers 19 und 20. Geht und macht alle Völker zu Jüngern. Du kannst keine Gemeinde gründen ohne Jünger. Und du kannst keine Gemeinde gründen, wenn du sie nicht lehrst, alles zu tun, was Jesus geboten hat. Also ich hoffe, dass das dadurch deutlich wird und klar wird, was es genau bedeutet, ein Diener Gottes zu sein in dieser Zeit des neuen Bundes. Und ich hoffe, dass es auch diesen Nebel lichtet, was den Heilungsdienst angeht. Wir glauben daran, für Kranke zu beten, wie es in Jakobus 5 steht. Aber unsere vorwiegende Berufung ist, Menschen zu lehren, alles zu tun, was Jesus uns geboten hat. Wenn wir Menschen begegnen, die dämonisch belastet sind, müssen wir sie befreien in Jesu Namen. Das habe ich selbst sehr oft getan. Das müssen wir tun. Aber mein vorwiegender Dienst ist, Menschen dazu anzuleiten, allem zu gehorchen, was Jesus uns geboten hat. Nur so können wir die Gemeinde bauen als den Leib Christi. Und das ist Gottes letztes Ziel. Eine Gemeinde, die die Pforten der Hölle nie überwinden wird. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Klarheit deines Wortes. Es ist so einfach und klar, für die Ohren haben zu hören. Selbst kleine Kinder können das verstehen. Hilf uns, das beten wir, ergriffen zu werden von den Wahrheiten, damit unser Leben wertvoll ist auf dieser Erde, bevor du wiederkommst. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.